Online. Johansson, Oliveira, Rubin und Roche duschten in ihren PVC-Anzügen minutenlang unter 1,5-prozentiger Peressigsäure, deren Dämpfe jeden möglichen Erreger rückstandslos zersetzten, bevor die ätzende Flüssigkeit mit Wasser abgewaschen und mit Natronlauge neutralisiert wurde und sie das Schleusensystem endlich verlassen konnten. Shankar und sein Team arbeiteten unter Hochdruck an der Entschlüsselung nicht identifizierbarer Geräusche. Sie hatten Ford hinzugezogen und spielten Scratch und andere Spektrogramme rauf und runter. Anawak und Fenwick gingen spazieren und diskutierten die Möglichkeiten der Fremdbeeinflussung neuronaler Systeme. Frost war in Bormanns Suite aufgetaucht, massig und raumfüllend, die Baseballkappe über den Brillenrand gezogen und hatte dröhnend verkündet: »Doc, wir müssen reden!« Danach hatte er Bormann erzählt, wie er über die Würmer dachte. Es war bemerkenswert. Die beiden verstanden sich auf Anhieb dermaßen gut, dass sie in Windeseile mehrere Humpen Bier leerten und den Fundus des Potenziellen mit ebenso beunruhigenden wie sinnfälligen Szenarien füllten. Soeben konferierten sie über Satellit mit Kiel. Nachdem die Internetverbindung wieder funktionierte, lieferte Kiel eine Simulation nach der anderen. Süß hatte versucht, die Vorgänge am norwegischen Kontinentalhang so detailliert wie möglich zu rekonstruieren, mit dem Resultat, dass es kaum zu einer derartigen Katastrophe hätte kommen können. Die Würmer und Bakterien hatten gewiss eine fatale Wirkung entfaltet, aber etwas im Puzzle fehlte, ein winziges Steinchen, ein zusätzlicher Auslöser. »Und solange wir den nicht kennen«, stellte Frost fest, »wird es uns die Ärsche wegschwemmen, Gott ist mein Zeuge. Und es wird nicht geschehen, weil vor Amerika oder Japan der Hang abrutscht.« Lee saß vor ihrem Laptop. Sie war allein in ihrer riesigen Suite und doch überall mit dabei. Eine Weile hatte sie der Arbeit im Hochsicherheitslabor zugesehen und gehört, was dort gesprochen wurde. Sämtliche Räumlichkeiten des Chateaus wurden abgehört und videoüberwacht. Gleiches galt für Nanaimo, die Universität Vancouver und das Aquarium. Einige der nahegelegenen Privatwohnungen waren verwanzt worden, die von Ford, Oliveira und Fenwick und außerdem das Schiff, auf dem Anawak wohnte, sowie sein kleines Apartment in Vancouver. In allem hatten sie Augen und Ohren. Nur was an der frischen Luft gesprochen wurde, in Kneipen und Restaurants, hatte keine Chance, aufgefangen zu werden. Das ärgerte Lee. Aber dafür hätten sie den Wissenschaftlern schon Sender implantieren müssen. Umso besser funktionierte die Überwachung des stabsinternen Datennetzes. Bormann und Frost waren online, ebenso Karen Weaver, die Journalistin, die in diesen Minuten Satellitendaten der Golfstromregion miteinander verglich. Das war hochinteressant, ebenso wie die Simulationen aus Kiel. Das Netz war überhaupt eine gute Idee gewesen. Natürlich konnte Lee nicht lesen oder hören, was seine Benutzer dachten, aber woran sie arbeiteten und welche Dateien sie aufriefen, wurde gespeichert und ließ sich jederzeit mitverfolgen. Falls Vanderbilt mit seiner Terroristenhypothese recht behielt, was Lee bezweifelte, war es sogar legitim, jeden Einzelnen der Truppe abzuhören. Augenscheinlich waren alle sauber. Niemand unterhielt Kontakte zu extremistischen Vereinigungen oder Ländern der arabischen Welt, aber ein Restrisiko blieb immer. Doch selbst wenn die Vermutungen des CIA-Direktors nicht zutrafen, war es hilfreich, den Wissenschaftlern über die Schulter zu sehen, ohne dass diese es merkten. Es war immer gut, frühzeitig in den Besitz von Wissen zu gelangen. Sie schaltete zurück nach Nanaimo und lauschte Johansson und Oliveira, die eben zu den Aufzügen gingen. Beide unterhielten sich über die Arbeitsbedingungen im Hochsicherheitstrakt. Oliveira bemerkte, dass man die Säuredusche ohne den schützenden Anzug als sauber gebleichtes Skelett verlassen würde. Und Johansson machte einen Witz darüber. Sie lachten und fuhren nach oben. Warum sprach Johansson nicht mit irgendjemandem über seine Theorie? Fast hätte er es getan, auf seinem Zimmer im Gespräch mit Weaver, gleich nach dem großen Meeting. Aber dann hatte er sich doch wieder nur in Andeutungen ergangen. Lee führte eine Reihe von Telefonaten, sprach kurz mit Peake in New York und sah auf die Uhr. Zeit für Vanderbilts Report. Sie verließ ihre Suite und ging den Flur entlang zu einem gesicherten Raum am Südende des Chateaus. Er bildete ein Pendant des War Room im Weißen Haus und war ebenso wie der Konferenzraum vollkommen abhörsicher. Drinnen erwarteten sie Vanderbilt und zwei seiner Leute. Der CIA-Direktor war eben mit dem Helikopter aus Nanaimo zurückgekehrt und sah noch derangierter aus als sonst. »Können wir Washington zuschalten?« schlug sie vor, ohne zu grüßen. »Könnten wir«, sagte Vanderbilt. »Aber es würde nichts bringen. Machen Sie es nicht so spannend, Jack.« sofern sie beabsichtigen, den Präsidenten auf Leitung zu legen. Der Präsident ist nicht mehr in Washington. Nanaimo, Vancouver Island. Oliveira lief Fenwick und Anahuac in der Vorhalle über den Weg, als sie mit Johansson den Fahrstuhl verließ.
»Wo kommt ihr denn her?«
fragte sie erstaunt. »Wir waren spazieren.« Anahuac zwinkerte ihr zu. »Hattet ihr noch Spaß im Labor?«
»Idiot.«
Oliveira verzog das Gesicht. »Sieht so aus, als wären die Probleme Europas zu uns rübergeschwappt. Die Galerte in den Krabben ist tatsächlich unser alter Bekannter. Außerdem hat Roche einen Erreger isoliert, den die Krabben in sich trugen.«
»Phisteria?«
fragte Anahuac. »So ähnlich«, sagte Johansson. »Sozusagen die Mutation der Mutation. Die neue Art ist unendlich viel toxischer als die europäische.«
»Wir mussten ein paar Mäuse opfern«, sagte Oliveira. »Wir haben sie zusammen mit einer toten Krabbe eingesperrt und alle waren binnen weniger Minuten tot.«
Fenwick trat unwillkürlich einen Schritt zurück.
»Ist dieses Gift eigentlich ansteckend?«
»Nein, du darfst mich knutschen. Es wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen.
Wir haben es nicht mit Viren zu tun, sondern mit einer bakteriologischen Invasion. Aber es gelangt außer Kontrolle, sobald die Phisterien ins Wasser gelangen. Und sie vermehren sich exponentiell, wenn die Krabben schon lange hinüber sind. Bis auf eine waren alle krepiert, und die ist inzwischen auch von uns gegangen.«
»Kamikaze-Krabben«, sinnierte Anahuac. »Ihre Aufgabe ist es, Bakterien an Land zu bringen. So wie es die Aufgabe der Würmer ist, Bakterien ins Eis zu tragen«, sagte Johansson. »Danach verrecken sie. Quallen, Muscheln, selbst diese Galerte, nichts davon überdauert sonderlich lange. Aber alles erfüllt seinen Zweck.
Der da wäre, uns zu schädigen.«
»Richtig. Auch die Wale haben eher was von Selbstmordattentätern«, sagte Fenwick. »Angriffe sind gewöhnlich Teil einer Überlebensstrategie, ebenso wie Flucht. Aber nirgendwo wird eine solche Strategie ersichtlich.«
Johansson lächelte. Seine schwarzen Augen blitzten. »Da wäre ich mir nicht so sicher. Einer verfolgt hier ganz klar eine Überlebensstrategie.«
Fenwick musterte ihn. »Sie klingen fast schon wie Vanderbilt.«
»Nein, das scheint nur so. In einigem hat Vanderbilt recht. Ansonsten bin ich ganz anderer Meinung.«
Johansson machte eine Pause.
»Aber ich gehe jede Wette ein, Vanderbilt wird schon bald genauso klingen wie ich.«